Meine Damen und Herren, und herzlichen Dank, Herr Schröder, für die schönen einführenden Worte, denen der real existierende Vortrag wahrscheinlich dann die notwendige Negativerfahrung der Enttäuschung, wie Hegel das nannte, hinterher schicken wird, während die Stuttgarter Philologien, Literaturwissenschaften und sogenannten Kulturwissenschaften sich in Richtung Technik und Medien und Kunst zu bewegen scheinen, bewegen sich jene Berliner, die mit Medien in Deutschland zu denken versucht haben, doch auf einen Begriff der Kultur hin, in dessen Kontext dieser Vortrag von heute Abend entstanden ist, da mir anders als Aristoteles die Gabe der Definition nicht gegeben ist, kann ich nicht sagen, was Kultur und die Wissenschaft von ihr in einem Wort sei, aber unter Bedingungen dieser hochtechnischen Medien, von denen im Folgenden kaum die Rede sein wird, scheint es doch angebracht, sich zu überlegen, ob nicht das Wissen der Künste, das Wissen der Philosophen und ihrer Begriffe und das Wissen der Mathematiker und Techniker und ihrer Zahlen zusammen etwas bilden, was man vielleicht Kultur nennen könnte, wobei Kultur zumindest diese eine Pointe hat, dass da hätte dann, dass Kultur nicht alles wäre, sondern die Tätigkeit von Künsten, Schreibern, Philosophen, aber nicht jede Alltäglichkeit als solche bereits. Das glaube ich, aber das ist keine Definition und deshalb habe ich mir überlegt, was kann ich in Stuttgart erzählen. Ich wusste nicht, dass ich das mit der Ehre des bewunderten Max Benze in dem nach ihm benannten Saal zu sprechen zufallen wird und so habe ich halt in Gedenken an Hegel, den Stuttgarter, das Philosophische als Hegels Wort und das Literarische als Goethes Wort und das Technisch und Mathematische als das Wort des Berliners oder Potsdamers Hermann von Helmholtz genommen und diese drei Dinge zu verbinden versucht. Wenn Diskussion denn sein wird, wäre ich gerne bereit, die Inhalte dieses zum Thema gesprochenen Beitrags hintanzustellen oder aus den Ohren zu wischen und über die Sachen zu reden, die uns akut beschäftigen. Ich beginne. Goethes Gabe. Am 13. April 1821 machte Goethe Hegel eine dreifaltige Gabe. Aus Weimar nach Berlin gingen Nachträge zur Farbenlehre, ein Karlsbader Becher und ein Grußwort, das ich zitiere. Dem Absoluten empfiehlt sich schönstens zu freundlicher Aufnahme das Urphänomen. 3 Jahre zuvor, bei Hegels Berufung an die Friedrich-Wilhelms-Universität von Berlin, heute Humboldt-Universität, hatte das Urphänomen vom Absoluten noch geringer gedacht. Hegel, vernehme ich, geht nach Berlin. Minister Altenstein scheint sich eine wissenschaftliche Leibgarde anschaffen zu wollen. Mit den Geschenken einer Ergänzung zur Farbenlehre und jenes Karlsbader Kelchglases dagegen, dessen Lichtbrechung einmal mehr die Goethe verhasste, newtonische, mathematische Optik widerlegen sollte, erging an Hegel seitens Goethe ein Mandat. Das Urphänomen alias Goethe etablierte das Absolute alias Hegel als seine preußische Leibgarde und mit einem Kampfauftrag, den Hegel-Kenner zart umschreiben. Mit zunehmendem Alter, schreibt Hoffmann, beschränkte Goethe den Briefwechsel mit Hegel weise auf einen Abschnitt der Naturphilosophie, das heißt auf seine, Goethes Lehre von den Urphänomenen und Farben, wo er gerade bei Hegel die maßgeblichste Unterstützung fand. Hegel dankte für die Gabe kaum minder weise. Er schwor nicht bloß, Goethes Farbenlehre gegen Newton philosophische Treue zu halten, sondern auch ins geschenkte Farbenlehrglas nur als Weintrinker zu gucken. Wasser hieß das, spürte Goethes Becher keines in Berlin. Hegel ließ gerade umgekehrt seinen eigenen Geburtstag am 27. August mit dem Goethes am 28. August weinselig zusammenziehen und diesen Doppelgeburtstag überdies in die Berliner Vossische Zeitung einrücken, bis 1826 ein eifersüchtiger König, Friedrich Wilhelm III., durch Kabinettsordre der Oberzensurbehörde auftrug, dergleichen Aufsätze über Privatfeiern Karlsbad-mäßig zu unterbinden. Für Hegel war Goethe also ein Fest und eine Gabe. Nur stellen Gaben die Philosophie vor ein zweifaltiges Problem. Schon was sie geben, lässt sich philosophisch nicht herleiten und dass es Gaben gibt, erst recht nicht. Nur einem Denken, das weniger und anders ist als Philosophie, scheint es zu sagen gegeben, dass es Erdbeeren gibt, wie ja die Fräse, oder Sein. Wenn dagegen der Geist auch und gerade in seinem Anderssein wesentlich bei sich selbst ist, bleiben Gaben und ihr es gibt, notwendig undenkbar. Kein Geist, in Hevels kurzen Worten, kann sich selbst beschenken. Er kann bestenfalls mit der Gegengabe eines Briefes danken, der allerdings die Möglichkeit jeder Gegengabe ausschließt. Und am 24. April 1824 schrieb Hegel, dem Goethe ein Heft seiner Zeitschrift Kunst und Altertum sowie zwei Hefte zur Naturwissenschaft zugesandt hatte, dankbar zurück. Ihre dem Drucke übergebenen Tätigkeiten haben uns mit Belehrungen, nachhaltigen Anregungen und Genüssen versorgt und die Erquickung selbst, die Sie uns damit gewähren, hilft dazu, die Beziehung zu Ihnen zu einem einseitigen Umgange zu machen, in welchen Sie die ganzen Kosten der Unterhaltung tragen. Die Unterhaltung führt das Bedürfnis mit sich, den Atem sozusagen anzuhalten, um den Genuss des Dufts, der von Ihrem Geiste ausströmt, nicht zu stören und sich selbst nicht zu Worte kommen zu lassen. Der absolute Geist, für einmal auf passiven Genuss eines anderen, dafür aber von Rotwein duftenden Geistes beschränkt, unterwirft sich, wie Sie gehört haben, einem Redeverbot. Der wortmächtigste Philosoph deutscher Zunge hält den Atem an. Dieses Verstummen vor einer Gabe, die so groß ist, dass sie nicht erwidert werden kann, hat in Hegels Schriften, soweit ich sehe, eine einzige Parallelstelle, unmittelbar nachdem das geistige Kunstwerk namens Griechenland in dem harten Wort, dass Gott gestorben ist, an sein Ende gelangt oder eingekehrt ist, fährt Hegel in der Phänomenologie des Geistes 1807 fort. Und jetzt geht es eigentlich um die Gabe von Kultur selber. Hegel fährt fort. Die Bildsäulen sind nun Leichname, denen die belebende Seele, sowie die Hymnen Worte, deren Glauben entflohen ist, die Tische der Götter ohne geistliche Speise und Trank, und aus seinen Spielen und Festen kommt dem Bewusstsein nicht die freudige Einheit seiner mit dem Wesen zurück. Den Werken der Muse fehlt die Kraft des Geistes, dem aus einer Zermalmung der Götter und Menschen die Gewissheit seiner selbst hervorging. Sie sind nun, was sie für uns sind. Vom Baume gebrochene schöne Früchte, ein freundliches Schicksal reichte sie uns dar, wie ein Mädchen jene Früchte präsentiert. Es gibt nicht das wirkliche Leben ihres Daseins, nicht den Baum, der sie trug, nicht die Erde und die Elemente, die ihre Substanz, noch das Klima, das ihre Bestimmtheit ausmachte, oder den Wechsel der Jahreszeiten, die den Prozess ihres Werdens beherrschten. So gibt das Schicksal uns mit den Werken jener Kunst nicht ihre Welt, nicht den Frühling und Sommer des sittlichen Lebens, worin sie blühten und reiften, sondern allein die eingehüllte Erinnerung dieser Wirklichkeit. Unser Tun in ihrem Genusse ist daher nicht das Gottesdienstliche, wodurch unserem Bewusstsein seine vollkommene, es ausfüllende Wahrheit würde, sondern es ist das äußerliche Tun, das von diesen Früchten etwa Regentropfen oder Stäubchen abwischt und an die Stelle der inneren Elemente der umgebenden, erzeugenden und begeisternden Wirklichkeit des Sittlichen das weitläufige Gerüste der toten Elemente ihrer äußerlichen Existenz, der Sprache, des Geschichtlichen und so fort errichtet, nicht um sich in sie hineinzuleben, sondern nur um sie in sich vorzustellen. Das Böseste, was man über Literaturwissenschaft sagen kann. Aber wie das Mädchen, das die gepflückten Früchte darreicht, mehr ist als die in ihre Bedingungen und Elemente, den Baum, Luft, Licht und so fort ausgebreitete Natur derselben, welche sie unmittelbar darbot, indem es, das Mädchen, auf eine höhere Weise dies alles in den Strahl des selbstbewussten Auges und der darreichenden Gebärde zusammenfasst, so ist der Geist des Schicksals, der uns jene Kunstwerke darbietet, mehr als das sittliche Leben und Wirklichkeit jenes Volkes, denn er ist die Erinnerung des in ihnen noch veräußerten Geistes. Er ist der Geist des tragischen Schicksals, das alle jene individuellen Götter und Attribute der Substanz in das eine Pantheon versammelt, in den seiner als Geist selbstbewussten Geist. Pantheon heißt alle Götter. Und das ist ja wohl die Frage der Kulturwissenschaft, ob sie walten und wie sie walten. Hegel, obwohl oder weil ihm zu Schillers Entsetzen kein einziges Wort glatt über die Lippen floss, bei Vorlesungen und so weiter, konnte dafür schreiben. So unmöglich in den zitierten Sätzen die grammatischen Anschlüsse sind, so lesbar ist auch, dass die Philosophie einmal in ihrer Geschichte zu trauern vermochte. Wenn es die Gabe, die Griechenland uns Abendländern darbrachte und selber im Opfer als geistige Speise und Trank seinen Göttern dargebracht hat, nicht mehr gibt, scheint der Philosophie nur mehr ihr Rückzug in deutsche Romantik zu bleiben. Wenn es erlaubt wäre, eine Sehnsucht zu haben, so nach solchem Volke, solchen Zustande, sagen über Griechenland die Vorlesungen über die Philosophie, über die Geschichte der Philosophie. Aber genau das ist es. Nicht Männer fliegen im Konjunktiv oder Traum, wie Eichendorff, Frauen nahen bei Tag und Nacht. Weil Sehnsüchte Hegel ebenso streng untersagt sind wie Gegengaben, hat sich das gewesene Griechenland einer Geberin gegeben, deren Augenstrahl und Gebärde imstande sind, das Land der Sehnsucht darzureichen oder zu präsentieren. Könnte man heute 2001 böse kommentieren, Metaphysik der Präsenz, Seinsgeschichte im Absturz und so weiter und so fort, aber es gibt ein Mädchen in seiner Gegenwart, sich selbst, das wissen alle. Nur der Name dieser Chorä oder Nymphe, dieser Jungfrau oder Braut, bleibt das Rätsel. Seine Lösung kann die Phänomenologie des Geistes schon darum nicht geben, weil sie als Text Eigennamen systematisch löscht. Kreon und Antigone, Faust und Gretchen, alle Namen der Geschichte und oder Dichtung heben sich so durchgängig oder elegant auf, wie sonst nur noch in Hegels Trinkspruch in Goethes Trinkspruch an Hegel. Am Ende bleibt von all diesen Namen einzig ein singulares Tantum, das zugleich eins und alles ist, das Bewusstsein oder der Geist. Nicht einmal die Berufung auf Hölderlin, den verhohlenen tragischen Freund, dem Hegel nach dem Zeugnis seines Eleusis-Gedichts die Gabe Griechenlands in jedem Wortsinn dankt, vermöchte zu klären, wie der Geist des tragischen Schicksals, also des Griechenlandes, sein Alter und sein Geschlecht so völlig wechseln kann. Dass hinter Logos oder Nous die Moira steht, also die bildlose Sterblichkeit von Sterblichen und Unsterblichen, das wäre nur die mythische Wahrheit. Aber Hegel ruft Chorä, die Braut, selber herauf. Die Gabe und die Geberin müssen von weit her kommen. Viermal, also entschieden zu oft, wie ich finde, zitieren Hegels Vorlesung über die Philosophie der Kunst, doch als Ästhetik missnannt, Herodot, den Historiker, mit dem Satz, Homer und Hesiod seien die ersten Griechen gewesen, bei denen von Abstammung, Namen und Gestalt sowie von Ehren und Künsten der Götter überhaupt die Rede sei. Aber wo Herodot an der zitierten Stelle, im zweiten Buch, getreu seiner Devise, Telegomena legen, das Gesagte weiterzusagen, nur vom Logos oder vom Sprechen sprach bei Homer und Hesiod, nennt Hegel die Werke dieser beiden Dichter dreimal ein Machen oder Schöpfen von Göttern. Offensichtlich verkennt er die Macht von Medien wie des griechischen Vokalalphabets und verwechselt dies mit Schöpfungen. Aber wenn er vom Machen von Göttern spricht, dann ist die Arbeit des Begriffs, anders als die Rede der Historiografie bei Herodot, immer schon Teil einer Technik. Eine philosophische Trauer um Bildsäulen, die zu Leichnamen ohne belebende Seele verkommen sind, gilt also Göttern, deren Virtual Reality, solange sie währte, für Hegel eine Gabe von Menschen oder näherhin Dichtern war. Hegels Urdichter sozusagen stülpten einer ganz amorphen, ganz unaristotelischen Substanz erst individuelle Götter und Attribute über und bescherten so den Griechen das, was Hegel die Kunstreligion als solche nennt. Dass es Götter gibt, ist eine Gabe von Dichtern, sagt Hegel. Nun hat aber die Bildsäule, die Plastik bei Hegel in der Ästhetik, nun hat aber die Bildsäule, also Hegel zufolge, die klassische und das heißt die griechische Kunstform schlechthin, dem Medientheoretiker oder Historiker Harold Innes zufolge ein übles technisches Problem. Völker, deren Götter in Holz oder Marmor, in Bronze oder Elfenbein anwesen und dennoch oder darum in dieser Stein- oder Metallgestalt diese Götter selber sind, solche Völker tragen an ihren Göttern schwerer als Viehzüchter-Nomaden, deren Götter mit der Leichtigkeit heiliger Bücher die Seewege eines Imperiums überfliegen oder auch die Landwege einer Wüste. Hegel hat zwar den Apostel Paulus und seine römischen Seewege beim Transport des Neuen Testaments nicht weiter gerühmt, desto mehr aber Mohammed und seine arabischen Blitzkriege. Gegen solche Übertragbarkeit fallen Götter, wie die griechischen Dichter sie gemacht haben und wie sie als Statuen anwesen, medientechnisch ab. Das beweisen Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Kunst an der Auslegung, die die Tragödie der Griechin Iphigenie in Goethes bis auf einen bezeichneten griechischen Schnitzer fast gleichnamiges Psychodrama überführt hat. Hegel? Bei Euripides raubt Orest mit Iphigenien das Bild der Diana. Hören Sie Artemis. Dies ist nichts als ein Diebstahl. Wenn ihm danach war, konnte Hegel die kürzestmöglichen Sätze machen. Dies ist nichts als ein Diebstahl. Thoas, der Barbar, kommt hinzu und gibt den Befehl, sie, die Iphigenie und Artemis, zu verfolgen und das Bildnis der Göttin ihnen abzunehmen, bis dann am Ende in ganz prosaischer Weise Athene auftritt und dem Thoas innezuhalten befiehlt, da sie ohnehin Orest schon dem Poseidon empfohlen und ihr zulieb dieser ihn weit ins Meer hinausgebracht habe. Schiffe also, die den Krim-Tataren gestohlene Götterstatuen zurück durch die Dardanellen nach Griechenland verschleppen, sind offenbar so langsam, dass ein göttinnengesteuerter Meergott ihre kaukasischen Verfolger eigens abbremsen muss. Göttliche Bräute, deren altes Holzbild die sogenannte taurische Artemis für Jahrtausende ihr attisches Heiligtum Brauron schmückt, müssen erst einmal angekommen sein, ein andermal verboten. Brauron ist von christlichen Kaisern dann verboten worden. Und die Griechen haben einfach gesagt, das Bild aus der Krim ist weiter als Holzbild, immer für immer in Brauron in Südattika zu sehen. Alles liegt zur Goethezeit also daran, eine solche bloß äußerliche Göttermaschinerie aus Fleisch- und Holzgöttinnen, Flucht- und Jagdschiften aller Technik zu entledigen und das heißt, diese äußerliche Geschichte bei Euripides in kantische Freiheit und sittliche Schönheit umzuwandeln. Genau das leistet laut Hegel Goethe. Ich zitiere, er hat in seiner Iphigenie auf Tauris das bewundernswürdigste und schönste geleistet, was in dieser Rücksicht möglich ist. Die tiefe Schönheit des romantischen Gedichts im Gegensatz zum griechischen klassischen liege laut Hegel darin, dass die Götter als die eigenen Mächte des menschlichen Gemüts dargetan werden und dadurch den Menschen in ihnen bei sich selbst sein lassen. Anstelle der klassisch-plastischen Statue tritt also ein romantisch-poetisches Menschenbild, anstelle von Artemis, die Hegels gnadenlose Prosa unterm Unnamen der Diana anruft, das hindurchscheinende Innere Iphigenies selber. Zitat, nun ruft Iphigenie Thoas Großmut und Milde an, sie rührt ihn, besiegt ihn und drängt ihm in menschlich schöner Weise die Erlaubnis ab, nach Griechenland zurückzukehren. Denn nur dies ist nötig. Des Bildes der Göttin bedarf sie nicht und kann sich ohne List und Betrug entfernen, indem Goethe mit unendlicher Schönheit den zweideutigen Götterspruch bringst du die Schwester, die an Tauris Ufer im Heiligtume wider Willen bleibt, nach Griechenland, so löset sich der Fluch, indem Goethe, also diesen zweideutigen Götterspruch, in menschlicher, versöhnender Weise dahin auslegt, dass die reine heilige Iphigenie die Schwester, das Götterbild und die Schützerin des Hauses sei. Die Rückgabe also, die den Atridenfluch löst, ist das mühelos transportable Götterbild, nicht aus Stein oder Holz, sondern das mühelos transportable Götterbild in Iphigeniens Busen oder als Iphigeniens Busen, wenn Sie so wollen. So legt erstens die Heldin selber ein zweideutiges delphisches Orakel aus, zweitens legt Goethe seinen Vorgänger Euripides so aus und drittens Hegel seinen Dichter Goethe. Diese dreifaltige Interpretation in dieser Sequenz, in keiner anderen, ist aber nun Hegels Gabe an die kommende, damals entstehende Germanistik gewesen. Darum bleibt sie nicht nur bis heute für Iphigenie und Tauris auf Tauris einigermaßen kanonisch, sondern sie erlangt eine Allgemeinheit, die in den Vorlesungen über die Philosophie der Kunst alle Literaturdeutungen steuert. Goethes Umdeutung des griechischen Iphigenie-Mythos schenkt Hegel das Auslegungsschema, von dem her nicht sowohl die Hegel-Schule als vielmehr ihr Meister selbst, deutsche Literaturwissenschaft, erst möglich gemacht hat. Zum Zeichen dessen überträgt Hegel selbst Herodots Satz über Homer und Hesiod mit einer bezeichnenden Abweichung auf Schiller und Goethe, auf Marbach und Stuttgart und Frankfurt. Das reife Mannesalter dieser beiden Genien, schreibt er, welche, kann man sagen, unserer Nation erst poetische Werke zu geben wussten und unsere Nationaldichter sind, hat uns tiefe, gediegene, aus wahrhafter Begeisterung hervorgegangene und ebenso in der Form durchgebildete Werke geschenkt. Nochmal, das ist so feierlich. Das reife Mannesalter dieser beiden Genien, welche, kann man sagen, unserer Nation erst poetische Werke zu geben wussten und unsere Nationaldichter sind, hat uns tiefe, gediegene, aus wahrhafter Begeisterung hervorgegangene und ebenso in der Form durchgebildete Werke geschenkt. Nicht mehr Götter sind also die Gabe, sondern zwei Genien und ihre genialen Werke, die einer Nation ihren Geist erst schenken. Während in der Phänomenologie der Untergang Griechenlands den Werken der Muse die Kraft jenes Geistes raubt, dem aus seiner Zermalmung der Götter und Menschen die Gewissheit seiner selbst hervorging, bringt die Zermalmung der Götter zu literarischen Weltanschauungen, wie Iphigenie auf Tauris sie vorführt, moderne Nationen erst hervor. Eine solche Übertragung des Wissens und des Heiligtums birgt allerdings Gefahren. Vor Göttinnen, die auf ihr Bild im Buchdruck schrumpfen, beugt kein Leser oder gar Interpret, mit Hegel gesprochen, mehr sein Knie. Oder in den Worten der Phänomenologie: Unser Tun in ihrem Genusse ist daher nicht das Gottesdienstliche, wodurch unserem Bewusstsein seine vollkommene, es ausfüllende Wahrheit würde, sondern es ist das äußerliche Tun, das von diesen Früchten etwa Regentropfen oder Stäubchen abwischt und an die Stelle der inneren Elemente der umgebenden, erzeugenden und begeisternden Wirklichkeit des Sittlichen, das weitläufige Gerüste der toten Elemente ihrer äußerlichen Existenz, der Sprache, des Geschichtlichen und so fort errichtet. Hegels entscheidender Brief an den Berliner preußischen Bildungsbeamten Friedrich von Raumer, der seinen Ruf nach Berlin 1818 wahrhaft bewirkte, dieser Brief, bestimmt demgemäß das Studium der Philologie als etwas so Abgesondertes und Fremdartiges, dass darin nur ein geringes Band und wenige Übergangspunkte zu einer Wissenschaft und einem Berufe der Wirklichkeit liegen. Das rätselhafte, namenlose Mädchen, das in der Phänomenologie den Geist Griechenlands als begeisternde Wirklichkeit der Gegenwart schenkt, scheint zur Abwehr dieser neuzeitlichen Deformation professionell nachgerade erfunden. Hegel denkt gar nicht darin, Kunstwerke in ihre philologischen Äußerlichkeiten oder Niederungen einzubetten, weil jedes Werk, nicht anders als jenes Mädchen, philosophisch und das heißt wesentlich eine Frage ist, eine Anrede an die widerklingende Brust, kurzum eine Gabe. Deshalb gibt sich im Mädchen über alle Schwestern des Systems von Antigone über Iphigenie bis Christiane Hegel, der wirklichen Schwester, hinaus, das sage ich gegen Jacques Derrida, das Griechenland. Statt einzelner Elemente, Bedingungen oder auch Werke Griechenlands bietet es ein buchstäbliches Mehrsein an, das sich als ihrer aller Bedeutung oder Interpretation zu sagen gibt. Sie haben es gehört. Das Mädchen, das die gepflückten Früchte darreicht, ist mehr als die in ihrer Bedingungen und Elemente, den Baum, Licht, Luft und so weiter ausgebreitete Natur derselben, welche sie unmittelbar darbot, indem es auf eine höhere Weise dies alles in den Strahl des selbstbewussten Auges und der darreichenden Gebärde zusammenfasst. Laut Hegel würden nur Kranke, denen eine solche Geberin Kirschen oder Trauben oder Pflaumen auf dem Stuttgarter Markt vorsetzt, in einer Pedanterie des Verstandes nicht zugreifen, weil keine dieser Früchte Obst sei, sondern die einen Kirschen, die anderen Pflaumen oder die dritten Trauben. Genauso wie jenes Mädchen versammelt daher auch die Philosophie einfach indem sie zugreift oder begreift, alle jene individuellen Götter und Attribute der Substanz in das eine, in unser Obst namens Kunst. Lesen, versammeln, zusammenfassen sind drei deutsche Wörter für das eine griechische Wort Logos. Also vernehmen am Ende der gleichnamigen Vorlesungen, die im Hörsaal 6 in Berlin vom Logos versammelten Herren, Studentinnen gab es damals noch nicht, sie vernehmen, ihr Meister habe jede wesentliche Bestimmung des Schönen und jede Gestaltung der Kunst philosophisch zu einem Kranze geordnet, den zu winden zu den würdigsten Geschäfte gehört, das die Wissenschaft zu vollenden imstande ist. Möge meine Darstellung Ihnen in Rücksicht auf diesen Hauptpunkt Genüge geleistet haben, und wenn sich das Band, das unter uns überhaupt und zu diesem gemeinsamen Zwecke geknüpft war, itzt aufgelöst hat, so möge dafür, dieses mein letzter Wunsch, ein höheres, unzerstörliches Band der Idee des Schönen und Wahren geknüpft sein und uns von nun an für immer fest vereinigt halten. Das war die Schlussvorlesung 1829. Der Philosoph selbst, klarer ist es kaum zu sagen, wird zum Bräutigam seiner Braut. Obst oder Kranz, Band oder Schlinge, alle vier sind sie Gaben, die erstens die Schenkenden mit den Beschenkten, zweitens aber auch die Einzelheit mit ihrer Idee für immer fest vereinigen. Die Arbeit des Begriffs, als sei sie eingegeben vom Jungfernchor des Freischütz, gerät zur bräutlichen Arbeit des Kränzewindens und Bänderknüpfens. Weil nämlich im spekulativen Denken, also in Hegels Philosophie, ganz wie im Augenstrahl jenes Mädchens das Innere und in sich selbst Bedeutungsvolle als die eigentliche Seele hindurch scheint, steht das Absolute, das Philosophische, mit der poetischen Fantasie in ausdrücklicher Verwandtschaft, die man nicht immer nur als Blutsverwandtschaft missverstehen sollte. Goethes Farbenlehre der Lichtbrechung und das heißt des Hindurchscheinens, des Inneren im Äußeren, wird zur Wesenslogik Hegels. Das möchte ich heute Abend nicht zeigen. Der Philosoph gibt insofern die Gabe des Mädchens weiter, der Weltgeist, die der Weltseele, Napoleon etwa, der Philosoph die Gabe der poetischen Fantasie. So kommt das Geschenk, das Griechenlands Götter sind, bei den Deutschen an. Das war, wie zu gestehen bleibt, eine ketzerische Hegel-Lektüre. Denn an dem genauen Ort, wo das System weint, macht die Phänomenologie den Übergang von der griechisch-ästhetischen Religion zur christlich-offenbaren Religion. Im Gegensatz zu den vielen Göttern, die griechische Dichter sie gegeben haben, lässt sich aber ein einziger, der ist, der er ist, als Gabe gar nicht denken. Und selbst der unmittelbar gegenwärtige Gott, dieser einzelne Mensch, als welcher das absolute Wesen nur offenbar ist, um sogleich in Gewesensein oder Kreuzigung überzugehen, kann nichts präsentieren, nicht einmal sein Abendmahl. Denn die Phänomenologie, ganz wie Hölderlins Gedicht, Brot und Wein, dankt oder denkt die Gaben von Brot und Wein den alten eleusinischen Mysterien der Ceres und des Bacchus und nicht dem letzten Abendmahl des Mannes aus Nazareth. Ganz wie der einst in Nietzsches Geburt der Tragödie scheint nur Eleusis, das verzehrende Mysterium von Ackerbaugöttin und Weingott, imstande, den Geist des tragischen Schicksals, also Griechenland, zu jenem freundlichen Schicksal zu besänftigen, der das Griechenland ohne christologischen Umweg den Deutschen darbringt. An die genaue Stelle des Auferstandenen drehte so eine Chore. Eleusinische Mysterien bei Athen feiern besagt, nun aber laut Hegel, an der Realität sinnlicher Gegebenheiten zu verzweifeln und sie in der völligen Gewissheit ihrer Nichtigkeit ohne weiteres aufzuzehren. Das hält er für seinen wesentlichen Beitrag zum Begriff der Negation, der vorher immer leider nur etwas abstrakt gedacht war und nicht als Aufzehren. Erinnerung löscht insofern Äußerlichkeiten als solche. Das gilt für Gegebenheiten der Anschauung genauso gut wie für Gegebenheiten oder Gaben der Kunst, die Anschauung oder Vorstellung bleibt. Wenn etwa der Hegel-Schüler Hermann Friedrich Wilhelm Hinrichs, und ich komme auf die Aufschreibesysteme kurz zurück, zwischen 1825 und 1827 zwei lange philosophische Interpretationen von Sophokles Antigone und von Goethes Faust vorlegt, Faust 1, bleibt zu Goethes Schrecken von seinem eigenen Werk nichts übrig. Schon weil die gedruckten Vorlesungen des Hegel-Philosophenschülers über Faust I laut Untertitel ein Beitrag zur Anerkennung wissenschaftlicher, also hegelscher Kunstbeurteilung sind, geschehen nämlich in dieser Vorlesung aus Halle Zeichen und Wunder. Ich zitiere Hinrichs. Diese Vorlesungen sind darum, weil sie die freie Gedankendarstellung der Tragödie Faust ausmachen, keineswegs ein nicht abgeleitetes Urteil, was deshalb völlig bedeutungslos wäre und nichts sagen will, wie zum Beispiel das Urteil Schellings oder das von August Wilhelm von Schlegel über diese Tragödie, sondern ebenso sehr als ein Gedankenkunstwerk zu betrachten, als die Tragödie ein wahres poetisches Kunstwerk ist. Nur als solches Gedankenkunstwerk, vermittelst welches das poetische Kunstwerk wiedergeboren in dem Elemente des Gedankens sich beweiset, kann der Gehalt der Vorlesungen darauf Anspruch machen, den allein wahren Begriff der Auslegung in der die Tragödie darstellenden Weise aufgestellt zu haben, womit aber auch, wie sie im Verlaufe dieser Vorlesungen näher ergeben wird, notwendig zusammenhängt, dass unsere Vorlesungen in der Weise des Gedankens den weiteren Inhalt eines etwanigen zweiten Teils der Tragödie Faust erzeugen und darum dem Begriff nach selbst diesen zweiten Teil von Goethes Faust ausmachen müssen. Diesen seinen Faust II, der Faust ebenso tragisch verzehrt wie eleusinisch wiedergebiert, brachte Hinrichs zu einem Überfluss noch als Buchgeschenk Goethe dar. Kein Wunder, dass der schlechthin ausgelegte Dichter nach Eckermanns Auskunft Hegel persönlich sehr hoch schätzte, obschon einige seiner Philosophie entsprossenen Früchte ihm nicht sonderlich munden wollten. Ständig die orale Metaphorik. Kein Wunder aber auch, dass Goethe am 25. Februar 1825, einen einzigen Tag nach Lektüre von dieser Hinrichschen Faustlektüre, nach dem Nachweis von Klaus Weimer, die Arbeit am zweiten Teil des Faust doch wieder mit Entschiedenheit aufnahm, nachdem er jahrelang gefaulenzt hatte. Er wollte offenbar sich und oder Faust nicht der Hegelschule im härtesten Wortsinn ergeben, im härtesten Wortsinn von ergeben, so wie man kapituliert. Kommen wir zum Schlussteil. Hegel war weltklüger als seine Schüler. Hinrichs war, glaube ich, Ostfriese, das sagt ja wohl alles. Schon weil Goethe die Früchte oder Gaben der Philosophie nicht sonderlich mundeten, nahm er Goethes Gaben an, ohne sie mit philosophischen Gegengaben zu annihilieren. Am 24. April 1825 schrieb Hegel wieder an Goethe: Wenn ich den Gang meiner geistigen Entwicklung übersehe, sehe ich sie überall darein verflochten, und mag mich einen ihrer Söhne nennen. Mein Inneres hat gegen die Abstraktion Nahrung zur widerhaltenden Stärke von ihnen erhalten und an ihren Gebilden wie an Fanalen seinen Lauf zurechtgerichtet. Statt also Goethe wie Hinrichs als verzehrbare Nahrung der Abstraktion oder Auslegung zu nehmen, lässt sich der Philosoph durch den Dichter von Gebilden speisen, die jede mögliche Abstraktion unterbinden. In den Kranz, den Hegels Wissenschaft aus den Werken der Kunstpflicht, ist Goethes Gabe immer schon verflochten. Ohne Gabe, Eingabe, heute sagt man Input, hätte die Philosophie nichts zu sagen, heute würde man sagen, keinen Output. Gaben der Natur, die keinerlei Rückfragen mehr erlauben, nannte Goethe wohlweislich Urphänomene. Weil es die Farbe und den Ton gibt, aber auch nur gibt, sind zwar eine von Goethe veröffentlichte Farbenlehre und eine von Goethe irgendwie geplante Tonlehre gestartet, aber weder physikalische Optik noch physikalische Akustik. Und weil Goethe mit seinem Geschenk dieses Karlsbader schön lichtbrechenden Trinkglases Hegel nicht nur das Urphänomen der Refraktion darbringt, sondern mit seiner Widmung sich selber dem Absoluten als Urphänomen empfiehlt, rückt die Farbenlehre zur Sache seines Berliner Stellvertreters oder Lieutenant oder Leutnants auf. Nicht einmal Schleiermachers damalige, wie immer liberal-tyrannische Herrschaft über die Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den 20er Jahren des vorletzten Jahrhunderts konnte verhindern, dass Goethes Berliner Gönner und Freunde in seinen eigenen Worten, in Goethes eigenen Worten, ein Zimmer des Akademiegebäudes der Farbenlehre nach meinen Goethes Wünschen einrichteten. Goethe, der Apparat ist beinahe vollständig, Ich suche, aus Weimar das Mögliche beizutragen. Ein junger Mann aus Hegels Schule hat sich von der Angelegenheit so durchdrungen, dass es mir selbst ein Wunder ist. Also in Berlin stehen die Geräte, die in Weimar am Frauenplan nur unvollkommen anwesend. Hegel tut aber, so zum Beweis von Goethes Farbenlehre, Hegel tut aber noch mehr, statt nur seinen eigenen Repetenten oder wiederum Leutnant von Henning abzuordnen, überträgt Goethes Leutnant Hegel die Farbenlehre, obwohl oder weil sie mathematisch bekanntlich einfach falsch ist, eigenhändig in Musiktheorie. Goethe, Hegel mit anderen Worten, feiert jene Tonlehre oder liefert jene Tonlehre, die Goethe als notwendige Entsprechung zur Farbenlehre gleichwohl dem Glück und der Genialität anderer überlassen musste und wollte, weil er von Musik nichts verstand. Nun hatte beim Dröhnen erzerner Glocken der Grieche Pythagoras den im Metall dieses Erzes gefangenen Daimon gehört. Und erst die Schüler dieses Mannes stellten dann einen mathematischen Logos, einen zahlenmäßigen Bezug zwischen der Seitenlänge und der Tonhöhe her. Seit Leonhard Euler 1750 steht dagegen fest, dass alle Töne und alle Farben gerade umgekehrt mehr oder minder hochfrequente Schwingungen sind. Eben das hüllt es seit der Kritik der Urteilskraft von Immanuel Kant in solche Rätsel, was die philosophische Rede davon hat, wenn man, in Kants Worten, mit Eulern, und das heißt mit der neuzeitlichen Mathematik, deren Frequenzbegriff annimmt oder nicht. Falls man, sagt Kant, Euler folgt, gibt es Farben und Töne, die Phänomene jeder Ästhetik, nicht einfach, sondern sie ergeben sich aus partiellen Differentialgleichungen als Lösungsmengen, die dann die transzendentale Apperzeption ihrerseits dazu nötigen würden, einigen hundert Schallschwingungen pro Sekunde oder gar einigen Trillionen Lichtschwingungen pro Sekunde ihr Ich-Denke oder ihr Ich-Zähle hinterher zu schicken, weil ja das Ich-Denke alle meine Vorstellungen wenigstens im Prinzip muss begleiten können, andernfalls sie nicht meine wären. Deshalb, weil natürlich der Kammerton 440 Hertz oder die Schwingungszahl von Indigo die Nerven und das transzendentale Ego einigermaßen überfordern, scheint es mir kein Wunder, dass Kant, anders als noch der hochgemute und sehr klare Leibniz und vernünftige Leibniz, dieser seiner transzendentalen Apperzeption dergleichen Hochfrequenzrekorde lieber ersparte, um zwischen Physik und Ästhetik, zwischen Gleichungen und Urphänomenen hin und her zu schwingen und am Ende zu erklären, dass Musik sowieso beim Philosophieren störend einwirkt, wenn sie in Nachbarhäusern stattfindet. Sehr anders Hegels Berliner Vorlesung über die Philosophie der Kunst. Sie begreifen, zum ersten Mal, soweit ich sehe, musikalische Töne nicht von der unzählbaren Mikrozeit ihrer in der Neuzeit definitorischen Schwingungen her, sondern sie begreifen Töne und Musikstücke von der hörbaren Makrozeit ihres Einschwingens und Ausklingens her. Also weniger ingenieursmäßig formuliert, also als Takt und Rhythmus. Es gibt also die Töne in einer zeitlich gegliederten Abfolge, die mir, dem Subjekt, als Rhythmus, schreibt Hegel, in die Beine fährt. Sofern nun aber das wirkliche Ich nichts ist als die leere Bewegung, sich als ein anderes zu setzen und diese Veränderung aufzuheben, das heißt sich selbst, das Ich und nur das Ich als solches in der Zeit zu erhalten, fallen für Hegel Musik und Subjekt nachgerade unmittelbar zusammen. Ich zitiere, da steht es nicht bei Heidegger und darf auch nicht bei Heidegger stehen in seiner Zeit. Ich zitiere Hegel, ich ist in der Zeit. Und die Zeit ist das Sein des Subjekts selber. Das ist ein harter Satz. Da nun die Zeit und nicht die Räumlichkeit das wesentliche Element abgibt, in welchem der Ton Existenz gewinnt, und die Zeit des Tones zugleich die Zeit des Subjekts ist, so dringt der Ton schon dieser Grundlage nach in das Selbst ein, fasst dasselbe seinem einfachsten Dasein nach und setzt das Ich durch die zeitliche Bewegung und deren Rhythmus in Bewegung. Hegels Tonlehre leistet also für die Töne genau das, was Goethes Farbenlehre zumindest für die physiologischen Nachbildfarben positiv geschafft hat. Gegebenheiten der Wahrnehmung, also für diese Farben, die wir sehen, wenn wir in die Sonne oder ins Meer geschaut haben und dann die Augen schließen. Gegebenheiten der Wahrnehmung hören auf einer physikalisch-mathematischen Theorie ihrer Objekte, der Sonne, des Meeres, zu gehorchen, sondern die Gegebenheiten der optischen Wahrnehmung werden zu Urphänomenen im Auge bei Goethe oder im Ohr des Subjekts bei Hegel. Damit aber fällt dann der Philosophie die neue Aufgabe zu, Eulers und Bernoullis wunderbare Differentialgleichungen des Schwingens zwar nicht zu leugnen, aber wegzudeuten. Und genau das leistet bei Hegel sein neuer Einfall zu Goethes Farbenlehre, nämlich der Gedanke, die zwei Urphänomene der Farbe von Goethe erbt und des Tons von Hegel neu gedacht, parallel zu schalten. Hegel, hören wir aber nun dergleichen aus Obertönen zusammengemischte Töne, so ist die Empfindung dieses Vernehmens etwas von so trockenen Zahlenverhältnissen, griechischen Logoi, ganz Verschiedenes. Wir brauchen von Zahlen und arithmetischen Proportionen zwischen Intervallen nichts zu wissen. Ja, wenn wir auch die Saite schwingend sehen, so verschwindet doch teils dieses Erzittern, ohne dass wir es in Zahlen festhalten können, ganz Problem. Teils bedürfen wir eines Hinblicks auf den Tönenkörper gar nicht, um den Eindruck seines Tönens zu erhalten. Der Zusammenhang des Tons mit diesen Zahlenverhältnissen kann deshalb zunächst nicht nur als unglaublich auffallen, sondern es kann sogar den Anschein gewinnen, als werde das Hören und innere Verstehen der Harmonien sogar durch die Zurückführung auf das bloß Quantitative, auf das bloß Mathematische herabgewürdigt. Dennoch ist und bleibt das numerische Verhältnis der Schwingungen in derselben Zeitdauer die Grundlage für die Bestimmtheit der Töne seit den Pythagoreern, schreibt Hegel. Denn dass unsere Empfindung des Hörens in sich einfach ist, liefert keinen Grund zu einem triftigen Einwande. Und jetzt kommt Goethes Einspruchinstanz. Auch das, was einen einfachen Eindruck gibt, kann an sich, seinem Begriff und seiner Existenz nach, etwas in sich Mannigfaltiges und mit anderem in wesentlicher Beziehung Stehendes sein. Sehen wir zum Beispiel blau oder gelb, grün oder rot in der spezifischen Reinheit dieser Farben, so haben sie gleichfalls den Anschein einer durchaus einfachen Bestimmtheit, wogegen sich Violett leicht als eine Mischung ergibt von Blau und Rot. Und jetzt das fundamentale Zitat, ohne es zu nennen, als Goethes Farbenlehre, Schlusssatz dieses Gedankens, also Violett ist okay, das sieht man, erkennt man als Mischung, aber eben Blau und Rot nicht. Dessen ungeachtet ist auch das reine Blau nichts Einfaches, sondern ein bestimmtes Verhältnis des Ineinander von Hell und Dunkel. Und damit soll dann geklärt werden, warum Intervalle Logoi und Verhältnisse sind. Das heißt, aus dem Streit zwischen einem mathematikfreien, dafür aber in sich einfachen Verstehen und einem bloßen, dafür aber menschenunmöglichen Zählen der Schwingungen oder der Musik, rettet also Goethes Farbenlehre. Töne dürfen zugleich dem Begriff nach Frequenzen sein, dem Empfinden nach dagegen Einfachheiten, weil sie auch scheinbar einfache Grundfarben wie Blau oder Rot mit Goethe als Mischungen aus den zwei Urphänomenen Licht und Dunkel ergeben. Da Hegel im Abschied von Kant nicht mehr mit Euler als physikalische Schwingung begreift, sondern mit Goethe als phänomenale und das heißt zahlenlose Gabe der Natur, hat die Mikrozeit auch akustisch ausgespielt. In der Musik fällt das Absolute, das laut Hegel ja als Geist oder Subjekt ausgesprochen werden muss, mit dem Urphänomen zusammen. Hegels Tonlehre, seine Gegengabe an Goethes Farbenlehre, besagt, dass der schreitet aber eine Grenze. Gerade weil die Arbeit des Begriffs, die Philosophie, mit der sinnlich-sittlichen Poesie Goethes in Verwandtschaft steht, ist sie keine Poesie. Also geht ihr die deutsche Dichtung, Goethe, nicht minder aus dem Wege, als der urphänomenal anschauende Goethe dem Mathematiker aus dem Wege geht. 1827 im Dankbrief für die Zusendung der zweiten Auflage von Hegels Enzyklopädie schrieb Goethe, ich halte meinen Sinn möglichst offen für die Gaben des Philosophen, und freue mich jedes Mal, wenn ich mir zueignen kann, was auf eine Weise erforscht wird, welche die Natur mir nicht hat zugestehen wollen. Hegels Gabe oder Gegengabe kam also an, soweit sie zuzueignen war, aber auch nicht an, soweit sie philosophisch war. Mit fast derselben Einschränkung hatte Goethe nur ein Jahr zuvor einen sächsischen Mineralogen beschieden, dessen Grundriss der Kristallographie auf Seite 46 nicht nur Seitenzahlen hatte, sondern Zahlen selbst. Goethe schrieb zurück an diesen Kristallographen: Eure wohlgeboren mir zugesendete wichtige Schrift kam bei mir zur guten Stunde und ich habe sie sogleich bis Seite 45 mit Vergnügen wiederholt gelesen. Hier aber auf Seite 45 stehe ich an der Grenze, welche Gott und Natur meiner Individualität bezeichnen wollen. Ich bin auf Wort, Sprache und Bild im eigentlichsten Sinne angewiesen und völlig unfähig, durch Zeichen und Zahlen, mit welchen sich hochbegabte Geister leicht verständigen, auf irgendeine Weise zu operieren. Auf dieser heiligen, aber unseligen Allianz von Sprache und Bild, von Gott und Natur, von Vater und Mutter, haben Geistes- und Kulturwissenschaften bis heute beruht oder sich ausgeruht, oder wie Sie das nennen wollen. Ausgeschlossen blieben zwei Grenzwerte, der Begriff der Philosophie und die Zahl der Mathematik. Goethe und kein Ende hieß deshalb, mit Émile du Bois-Reymond zu sprechen, das deutsche 19. Jahrhundert so lange, wie Hegels Begriff noch Eulers Gleichungen trotzen konnte. Das Ende kam erst in Gestalt eines Handbuches der physiologischen Optik und als die Lehre von den Tonempfindungen. Beide Monographien stammen von einem Freund von Émile du Bois-Reymond von unserer Berliner Universität, nämlich von Hermann von Helmholtz. Im Unterschied zu Wesenheiten oder Urphänomenen sind nämlich Gaben allemal endlich. Darum konnte Helmholtz in Goethes Gabe Goethes Grenze ausmachen. Über das Herzstück der Farbenlehre, jene Lichtbrechung nämlich, der das Karlsbader Trinnglas genauso gehorchte wie Hegels ganze Reflexionslogik, befand Helmholtz bündig: Goethe bleibt hier dem sinnlichen Scheine getreu und behandelt einen geometrischen Ort als körperlichen Gegenstand. Strenger hat kaum je eine Widerlegung gesprochen. Anstelle von Phänomenen, die es gar nicht gibt, treten Zahlen, die sich ergeben. Was Griechenland nicht hindert, im Flimmern von Schall und Licht anzuwesen. Danke fürs Zuhören.